HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Uwe Westphal im Studio. Guten Abend.
Es gab Feueralarm, es war mitten in der Nacht. Und als wir das Fenster aufmachten, sahen wir schon, wie die Flammen die Schlucht herunterkamen.
Es war schrecklich. Ich musste mich aus dem Fenster abseilen. Ich kam nicht mehr auf die Straße. Wäre ich gestürzt, wäre ich verbrannt.
Ein derart großes Feuer haben wir lange nicht mehr erlebt.
Die Situation hat sich in diesem Jahr deutlich verschlechtert im Vergleich zu den Vorjahren. Es ist fast so wie im schwarzen Jahr 2007.
Wir waren für den August komplett ausgebucht, aber jetzt ist er praktisch verloren.
Wir wissen noch nicht genau, wie es passiert ist, aber es deutet alles darauf hin, dass ein paar Leute sehr unklug gehandelt haben. Man hat beobachtet, wie einer eine Kippe aus dem Auto geworfen hat und dann stand hier alles innerhalb von 10 Sekunden in Flammen.
Es kann nicht sein, dass wir angesichts eines solchen Feuers nicht in der Lage sind, die Verantwortlichen festzunehmen. Das ist unbedingt nötig, um abzuschrecken.
Tja, solange die aktuellen Flammenmeere in Europa nur auf den Nachrichtenseiten als kleine flackernde Grafiken zu sehen sind, macht man sich wenig Gedanken. Reportagen, wie gerade gehört, machen aber deutlich, großflächige Waldbrände kosten oft Menschenleben, vernichten Milliarden an volkswirtschaftlichen Gütern und zerstören Kulturlandschaften. Aktuell brennen Wälder in Griechenland, Italien, Spanien und 4 amerikanischen Bundesstaaten. Hitze und Gewitter verursachen Brände genauso wie Fahrlässigkeit. Andere Feuer werden absichtlich gelegt von zum Beispiel Immobilienentwicklern, Versicherungsbetrügern. Auch politische Motive spielen oft eine Rolle. Und schließlich, im übertragenen Sinn gibt es zahlreiche Schwelbrände, die nicht zuletzt aus Angst vor dem Feuer für große Hitze sorgen, auch politische, noch bevor es brennt. Uns bei HR2 Kultur der Tag interessierten alle diese Aspekte. Mit dem Feuer wollen wir aber deshalb nicht spielen, aber wir wollen erfahren, was es denn bedeutet, wenn ein Feuer außer Kontrolle gerät, parlamentarisch und fiskalisch natürlich auch. Zuerst ein Blick nach Gomera, die Ferieninsel überhaupt und der Aufenthaltsort von Johannes Friedrich Reichert. Guten Abend.
Wunderschönen guten Abend.
Herr Reichert, wann wurden Sie auf die Brände in der Nähe Ihres Aufenthaltsortes aufmerksam?
Wir waren schon ein paar Tage vorher beunruhigt, denn wir wussten, dass nur 2-3 Kilometer von uns entfernt dichte Feuer ausgebrochen sind, Straßen wurden gesperrt. Und von meinem Wohnhaus konnte ich das Tal gut überblicken und sah eben, wie sich die Flammen, erst der Rauch und dann auch die Flammen am oberen Teil des Tales entwickelten. Das heißt, wir wussten eigentlich schon 2 Tage vorher, hoppla, da könnte was kommen. Wir waren sehr wach, wir waren sehr beunruhigt, haben schlecht geschlafen, haben dann auch zum Teil nicht in den Häusern selbst geschlafen, sondern sind runter an die Küste, also weiter weg vom Feuer, um einfach darauf vorbereitet zu sein, wenn das Feuer tatsächlich kommt.
Macht man sich dann schon Gedanken in dem Moment, wie man vielleicht aus der Lokalität rauskommt, welche Fluchtwege man hat?
Ja, natürlich. Also nicht nur, dass man sich überlegt, welche Fluchtwege gibt es. In unserem Fall gab es nur eine Straße. Sondern auch, was nehme ich mit? Was brauche ich wirklich an Papieren, vielleicht am Computer? Was ist das, was man wirklich so in den Rucksack packt? Ich habe mir tatsächlich einen kleinen Rucksack gepackt, mit dem ich dann letztlich auch dann unten an der Küste gestrandet bin, als dann das Feuer tatsächlich zu meinem Haus kam.
Herr Reichert, welcher Schaden ist denn jetzt entstanden in dem Haus oder an dem Haus, in dem Sie wohnten?
Ich war, das ist mein Glück in Anführungszeichen, nur Mieter des Hauses. Ich habe etwa einen Schaden, Gott, der emotionale Schaden von 10 Jahre Heimat, den zu verlieren, der lässt sich nicht beziffern, aber materiell sind es vielleicht um die 10.000, 15.000 Euro. Das Haus selbst ist nur zum Teil verbrannt, tatsächlich nur mein Teil. Das Haus daneben ist komplett weggebrannt mit einem Schaden von, ich weiß es nicht, vielleicht 150.000, 200.000. Aber wie gesagt, der größere Schaden, das ist eher der emotionale, einen wunderschönen Ort zu haben, ein wunderschönes Dorf. Und dieses Dorf ist im Augenblick eben ein Geisterdorf, weil etwa die Hälfte abgebrannt ist.
Hm. Wir haben hier natürlich auch in den verschiedenen Medien Berichte darüber gelesen. Und dann hört es sich manchmal so an, oder man hatte den Eindruck, als wäre halb Gomera abgebrannt. Das ist ja wohl kaum so.
Vielen Dank für den Hinweis. Es ist tatsächlich so, dass über 20% der Fläche Gomeras und auch innerhalb Gomeras 20% des besonders wertvollen Nationalparks von dem Feuer direkt betroffen ist. Der allergrößte Teil Gomeras ist davon verschont geblieben und wenn ich hier aus dem Fenster sehe, hier auf die Küste des Valle Grande am Hafenstrand, springen die Kinder im Wasser rum, die Erwachsenen sitzen entspannt in der Sonne und trinken ihren Kaffee. Die zentralen touristischen Einrichtungen der Insel sind komplett unberührt. Es gibt jeden Tag kommen Gäste an, machen Wanderungen, machen ihre Mountainbike-Touren. Das heißt, obwohl wir tatsächlich geschädigt sind, so ein Teil, vor allem Verlust an Schönheit, der größte Teil der Insel ist nach wie vor wunderschön, ist unberührt von dieser Katastrophe.
Es hat ja schon andere Feuersbrünste auch auf Gomera gegeben. Ist diese diesmal anders, weil man vielleicht gedacht hat, die Behörden müssten das eigentlich im Griff haben, müssten auch die entsprechenden Rettungsmöglichkeiten bereitgestellt haben? Hat das alles funktioniert?
Also es sind zwei Aspekte. Zum einen ein natürlicher Aspekt. Es war wir hatten jedes Jahr kleinere Brände, die auch schnell zu löschen waren, weit ab von menschlichen Besiedlungen. Dieses Jahr hatten wir zum einen im letzten Jahr sehr wenig Regen, zum zweiten außergewöhnlich viele Hitzephasen. Das heißt Temperaturen um 40 Grad und darüber auf dem Berg. Das war außergewöhnlich. Wir hatten dann ein großes Feuer, etwa eine Woche vor dem Feuer, das uns jetzt hier im Tal erwischt hat. Und da wurde tatsächlich gelöscht und sobald die Flammen nicht mehr sichtbar waren, haben sich die Verantwortlichen entschieden, die Gefährdungsstufe herunterzusetzen und haben die Löschflugzeuge, die angereist waren, wieder nach Spanien zurückgeschickt, obwohl die Feuer nicht wirklich endgültig gelöscht waren. Da gibt es deutliche Hinweise darauf, dass hier die Verantwortlichen keinen guten Job gemacht haben, fahrlässig gehandelt haben. Und das wird jetzt in der Folgezeit jetzt noch heftig aufbereitet werden, wer da tatsächlich schlecht gehandelt hat, falsch gehandelt hat, beziehungsweise auch zu sehen, die Organisation einer solchen Rettungsmaßnahme war zwischen den verschiedenen Institutionen einfach nicht sauber geklärt. Wir hatten einfach zu lange keine solche zentrale Herausforderung. Wir waren schlecht vorbereitet.
Herr Reichert, Sie haben ganz zu Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass vielleicht der emotionale Schaden überhaupt noch nicht messbar ist, wenn sein Haus oder wenn man ein Haus verloren hat oder zumindest es teilweise abgebrannt ist. Wenn Sie jetzt wieder zurückfahren nach Deutschland, bleibt das eine Erinnerung an etwas, was Sie beim besten Willen nicht nochmal erleben möchten?
Also niemand möchte sowas nochmal erleben. Dazu war die Anspannung und die Trauer dann nach dem Ende der Anspannung auch einfach zu groß. Aber ich lebe seit 12 Jahren auf dieser Insel und sie ist einfach mir sehr ans Herz gewachsen, so wie vielen anderen auch, die hierher gezogen sind. Und wir wissen, dass wir diese Insel lieben und dass wir hier auch weiterhin leben werden. Und sie ist es wert.
Mhm. Das war Johannes Friedrich Reichert. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören. Funkenflug und Flächenbrand, Europa im August. So unsere Sendung auf HR2 Kultur der Tag. Wir wollen herausfinden, was hinter den großflächigen Bränden steckt, die im Moment vor allem in Spanien und Portugal wüten. Reinhard Spiegelauer berichtet über den Brand auf der Kanareninsel La Gomera und die weiteren Folgen.
Auf La Gomera und den anderen Kanareninseln macht die besondere Geländeform einen Teil der Gefahr aus, sagt Leutnant Santiago Díaz Portillo von der Katastrophenschutzeinheit des Militärs. Besonders gut sieht man das aus der Luft. Als Vulkaninsel hat Gomera viele Schluchten. Dort entstehen Windströmungen, die das Feuer anfachen und es schnell von oben nach unten vorantreiben. Während sich die Flammen normalerweise von unten nach oben fressen, rasen sie auf den Kanaren häufig auch talwärts. Deswegen mussten zeitweise 5000 Menschen vorsichtshalber in Sicherheit gebracht werden, die Hälfte der Inselbevölkerung. Seit bei einem Waldbrand 1984 gleich 20 Menschen auf La Gomera ums Leben kamen, verlangen die Kanaren, dass staatliche Löschflugzeuge fest auf einer der Inseln stationiert werden. Paulino Rivero, Regierungschef der Kanaren. Bei allem guten Willen vom Festland, die Kanaren sind 2000 Kilometer entfernt. Und die Erfahrung zeigt, dass es mindestens 24 Stunden dauert, bis Verstärkung kommt. 24 Stunden, das ist eine lange Zeit. Innenminister Arias Cañete in Madrid hält dagegen. 3 Löschflugzeuge auf den Kanaren zu lassen, die nicht einmal 1 Million Hektar umfassen, und 9 auf dem Festland, das 27 Millionen Hektar groß ist, macht aus Sicht der Waldbrandbekämpfung keinen Sinn. Die Kanaren könnten ja private Flugzeuge mieten, schlägt der Innenminister vor, was für die autonome Region natürlich völlig unmöglich ist. Die Kanaren haben traditionell mit einem knappen Budget zu kämpfen. Das ist zugleich einer der Gründe, warum nicht alle Gemeinden peinlich darauf achten, leicht brennbare Vegetation innerhalb des Gemeindegebietes regelmäßig zu beschneiden. Sind also Sparmaßnahmen mitverantwortlich dafür, dass Spanien eine Waldbrandsaison erlebt, die so verheerend ist wie seit 10 Jahren nicht? Die Zentralregierung jedenfalls gibt den autonomen Gemeinschaften, in deren Verantwortung die Waldpflege liegt, eine Teilschuld. Allerdings hat Madrid die Regionen selbst wegen der Schuldenproblematik zu einem rigiden Sparkurs verdonnert. Die Regierung Kataloniens beispielsweise hat die Haushaltsmittel für die Feuerwehren um 1/3 gekürzt. Feuerwehrleute klagen, es fehle an Atemschutzgeräten, manchmal sogar an Stiefeln. Dem abgebrannten Wald helfen solche Diskussionen natürlich nicht. Er hilft sich selbst. Auf La Gomera werden weite Teile des Waldes relativ schnell wieder grün sein, sagt Ángel Fernández, Direktor des Nationalparks Garachonay.
Los bosques jóvenes.
Die jungen Wälder hier sind leichter brennbar als die älteren weiter oben und artenreicher. Das erklärt teilweise, warum sich das Feuer so schnell ausbreitet. Der Stamm der Kanarenkiefer ist recht widerstandsfähig. Die Bäume werden oft schon wenige Monate nach einem Feuer wieder grün. Im Fall des besonders schützenswerten und seltenen Lorbeerwaldes allerdings wird es Jahrzehnte dauern, so Parkdirektor Fernández. Und doch habe man Glück gehabt. 80% des Nationalparks sind von den Flammen unberührt, so wie der größte Teil der Insel. Wie groß die Folgen für den Tourismus sein werden, ist im Moment nicht absehbar. Der Tourismusbeauftragte der Insel hat jedenfalls Angela Merkel in einem Brief versprochen, die Wanderwege der Insel würden in Kürze wieder geöffnet. Die Bundeskanzlerin hat nämlich in den vergangenen Jahren mehrmals Wanderurlaub auf La Gomera gemacht. Auf der Insel hofft man, dass sie im kommenden Jahr wieder nach Valle Gran Rey kommt.
Naja, wenn das kein Grund ist, die Insel wieder aufzuforsten. Reinhard Spiegelhauer berichtete über die Brände auf der Kanareninsel La Gomera. Natürlich werden einige der Verantwortlichen, vor allem jene, die ihre Aufsicht verletzten, ihren Hut nehmen müssen. Das ist nach fast allen Naturkatastrophen so. Ändern wird sich dadurch meistens nur wenig, denn oftmals ist die menschliche Nachlässigkeit die größte Gefahrenquelle bei Bränden. Allerdings wird mit dem Feuer, Sie wissen das, auch Leidenschaft verbunden. Michelangelo wusste das ganz genau.
Wenn dieses Feuer Ihrer Schönheit gliche, das unerhört aus euren Augen bricht, so müssten ganz vereiste Himmelsstriche auf einmal brennend stehen in heißem Licht. Der Himmel aber, denn wir tun ihm leid, um unser sterblich Leben nicht zu stören, lässt aller Schönheit, euch darf sie gehören, nur einen Teil in unserer Sichtbarkeit. Sogleich das Feuer nicht der Schönheit stets. Ob einer jene himmlische erkenne, hängt ab davon, wie weit er für sie passe. In meinem Alter aber, Herr, so geht's, wenn's scheint, dass ich nicht tödlich für euch brenne, so brenne ich wenig, weil ich wenig fasse.
Von Michelangelo. Feuer als Leidenschaft und Hingabe an die Schönheit. HR2 Kultur, der Tag. Der heiße Sommer in Europa, vor allem in Spanien und Frankreich und Portugal, lösten großflächige Waldbrände aus. Kaum lodern die Flammen, reden alle von Prävention. Etwas zu spät, leider. Welche Dimension die Brände in diesen Wochen haben, berichtet Viktor Goitka.
Es sind wahre Feuerwalzen, die auf die Strandanlage im griechischen Lethe zurollen. Riesige rötliche Rauchwolken verdecken den gesamten Himmel. Der Strand, an dem sich sonst Touristen drängeln, ist menschenleer. Seit Juli bedrohen die bislang größten Waldbrände alle südeuropäischen Länder zwischen Portugal und Bulgarien. Auf den griechischen Inseln sind die meisten Brände unter Kontrolle und auch die Winde im Osten, die gestern das Feuer angefacht haben, sind inzwischen weitestgehend abgeklungen. Auf der Insel Chios und in der gesamten Ostägäis, die am Wochenende ein Zentrum der Brände war, wüten die Flammen meist nur noch im gebirgigen Hinterland. Es wird vermutet, dass Bodenspekulanten das Feuer dort gelegt haben. 12.700 Hektar Wald und Felder wurden inzwischen von den Flammen vernichtet. Auch im Süden und Osten Griechenlands loderte das Feuer, vor allem auf der Insel Sakynthos und im Peloponnes. Von Entwarnung kann noch keine Rede sein. Allein gestern brachen in Griechenland 86 neue Brände aus, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Auch in Italien haben die Waldbrände gewütet. Während vergangene Woche vor allem der Süden des Landes betroffen war, haben sich jetzt auch die Mitte und vor allem der Norden des Landes entzündet. Wegen eines Brandes bei Triest musste der Zugverkehr angehalten werden, damit die Löschfahrzeuge besser durchkommen. Am Wochenende mussten in der Toskana 3 Campingplätze und viele Häuser vorsorglich evakuiert werden. Die Menschen kamen in einem Einkaufszentrum unter. Insgesamt fielen in Italien seit Anfang August 1500 Hektar Wald den Flammen zum Opfer. Eine Fläche so groß wie 2000 Fußballfelder. Die vielen Waldbrände in Bulgarien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina sind inzwischen gelöscht. Im Norden Spaniens loderte es indes auch heute weiter. Das Ausmaß der Vernichtung ist dramatisch. Noch nie wurden so viele Brände registriert wie in diesem Jahr. Die verbrannte Fläche ist dreimal größer als 2011. Die Feuerwehr wird jetzt durch eine Katastrophenschutzeinheit des Militärs unterstützt. 500 Mann kämpfen inzwischen gegen die Flammen. Experten des WWF kritisieren jetzt, es werde zu wenig Waldbrandprävention betrieben. Besonders in Portugal habe man ortsfremde Baumarten gepflanzt, die sich deutlich leichter entzündeten.
Viktor Goitka berichtete. Ich begrüße jetzt Professor Johann Georg Goldammer. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Goldammer, Sie sind an der Universität in Freiburg, haben den Titel Feuerökologe und sind beim Global Fire Monitoring Center, was man vielleicht als globales Feuerbeobachtungszentrum an der Universität in Freiburg bezeichnen können. Was machen Sie da?
Ja, wir beobachten Feuer tatsächlich weltweit mithilfe von einem Netzwerk, weltweiten Netzwerk von Korrespondenten, aber vor allen Dingen auch Frühwarnsystemen und Satellitenbeobachtungssystemen, die hier durchaus täglich die weltweite Lage zusammenführen. Und so beobachten wir natürlich auch alle die Brände, die Sie und Ihre Korrespondenten eben erwähnt haben, aber auch in anderen Teilen der Welt, wie zum Beispiel derzeit in den USA oder im Kaukasus in Georgien oder in Sibirien.
Und diese Korrespondenten, wie Sie sie nennen, das sind wahrscheinlich akademische Einrichtungen, mit denen Sie im Netzwerk zusammenarbeiten, die berichten Ihnen im Grunde genommen, wo es brennt.
Wenn Sie jetzt so erwähnen, akademische Einrichtungen, dann muss ich sagen, es ist tatsächlich so gewesen, dass am Anfang all dieser Entwicklung, dieser globalen Vernetzung, die Fachleute standen, die teilweise oder hauptsächlich aus Universitäten kamen. Es sind aber zunehmend auch sowohl staatliche Dienststellen als auch Nichtregierungsorganisationen, wie beispielsweise Greenpeace in Russland, die sehr wertvolle und wichtige lokale Informanten sind, aber eben gleichzeitig auch lokal das ganze Thema thematisieren, in dem Sinne, was ja eben auch so als Kritik herüberkam, ja, in Spanien oder Portugal.
Herr Goldammer, sind Sie dann so etwas wie eine, und Sie wurden, das muss man vielleicht noch dazu sagen, 1998 gegründet, sind Sie so eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Politik und angewendeter Wissenschaft?
Das ist genau Sinn der Sache, warum wir uns aus einer Max-Planck-Einrichtung, die ja grundsätzlich Grundlagenforschung betreibt, und das tun wir einmal in der Feuerökologie, aber auch in der Atmosphärenchemie, in der Biogeochemie, wie wirken sich die ganzen Spurengase und Partikel, die von Feuern emittiert werden, auf die globale Atmosphäre und auf das Klima aus. Wir haben dann aber gesehen, in den Ende der 90er Jahre, dass die Mehrzahl der Länder weltweit, und das gilt im Grunde genommen heute immer noch, dass sie nicht in der Lage sind, Feuer sozusagen zu kontrollieren in ihren eigenen Ländern, wie sie richtig damit umgehen sollen. Und das heißt nicht nur Prävention oder Bekämpfung, es heißt in manchen Fällen eben auch die richtige ökologisch angepasste Anwendung von Feuer. Aber das, was wir heute so in den Nachrichten hören, das sind natürlich sehr starke, katastrophenartige Meldungen, die erheblichen Einfluss auf Wirtschaft und die Menschen haben.
Gut, aber jetzt gehen wir doch mal einen Schritt zurück. Wir sehen die Bilder von Waldbränden auf La Gomera. Wir sehen, Touristen werden evakuiert. Das ist verständlich und muss natürlich so sein. Aber das Ganze trifft ja wohl kaum den Kern der ganzen Angelegenheit. Was steckt denn hinter diesen großen Feuern? Wir sehen immer nur, dass es brennt und dass man handeln muss. Aber dahinter wird nicht mehr die Frage gestellt, wo kommt es eigentlich her?
Da sprechen Sie eigentlich wirklich den Kern des Problems an. Wir müssen uns einfach mal anschauen, wie hier in Europa insgesamt, das trifft übrigens auch auf Mitteleuropa und Deutschland zu, ganz besonders aber auf Südeuropa, Südosteuropa, dass wir hier eine zunehmende Landflucht haben. Die jungen Menschen verlassen den ländlichen Raum, die gehen in die Städte, die Ländereien verfallen, das Land wird nicht mehr richtig bewirtschaftet. Wenn Sie auf dem Balkan in Griechenland oder in Mazedonien, Albanien in die Bergdörfer gehen, da wo früher manchmal noch Hunderte von Menschen und Familien gelebt haben, wo es Schulen gab und die Kirche gab, auch eine lokale Feuerwehr, eine Arbeitskräfte, die mit dem Feuer umgehen konnten, da leben heute nur noch ein paar alte Menschen. Oder es kommen halt die Touristen hin. Aber die Touristen, die bestellen nicht das Land, die bewirtschaften nicht das Land, sondern die sind sozusagen wie moderne Nomaden da, die dann eben, wenn es brennt, evakuiert wird. Ansonsten haben die eigentlich gar keine Beziehung zu dem Land.
Herr Goldermann, lassen Sie mich das versuchen, noch mal ein bisschen zu vertiefen. Sie sagen, es werden Kulturräume vernichtet und die Absurdität besteht darin, dass eigentlich heute weniger Brände bekämpft werden können, weil einfach der Kulturraum vernichtet ist und dort Massentourismus besteht.
Der Kulturraum wird im Grunde genommen aufgegeben. Das sind ja die alten Kulturlandschaften Europas. Hier wurde über Jahrhunderte und Jahrtausende lang jede pflanzliche Biomasse auf den Feldern, in den Wäldern intensiv genutzt. Durch Schafe, durch Vieh, durch intensiven Ackerbau. Der heimische Herd, geheizt im Winter, wurde mit der Biomasse, die man eingesammelt hat im Wald, wo man vorsichtig und nachhaltig die Wälder bewirtschaftet hat. Die wussten ja früher, dass sie nicht nur in diesem, sondern auch in den nächsten Jahren und den nächsten Generationen genauso viel Brennmaterial benötigten und sie haben das richtig gemacht. Heute ist das alles ersetzt durch Gas, elektrische Energie und Öl. Die Biomasse wird nicht mehr genutzt. Wie gesagt, man zieht sich aus der Landwirtschaft zurück und nun ist ganz Europa in dem Prozess, dass es überzogen wird von einer letztlich Verwilderung der alten Kulturlandschaft und die Feuer, die heute brennen, übrigens die Feuer, die immer gebrannt haben oder sogar angewendet werden, wurden früher, die finden jetzt einfach sehr viel mehr Brennmaterial, werden dadurch schwerer kontrollierbar und heftiger.
Mhm. Verteilen Sie auch von Ihrer Position und von Ihrer Beobachterposition auch quasi Ratings an die verschiedenen Länder? Sind Sie so etwas wie in dem Finanzbereich Standard & Poor's für andere Länder, dass Sie sagen, also was weiß ich, Deutschland hat ein AAA, ist bestens auf größere Feuer vorbereitet, aber Griechenland offensichtlich nicht?
Also wir verteilen durchaus schon, aber das ist jetzt natürlich alles ein bisschen scherzhaft, solche Ratings. Und da muss ich sagen, gibt es eigentlich kaum ein Land, das AAA verdient. Dazu zählt auch Deutschland übrigens. Denn diejenigen Länder, die vielleicht noch ein ganz klein bisschen mehr Glück als Verstand haben, dazu zählt beispielsweise Deutschland. Hier leben wir in einer Gesellschaft, wo die Menschen sehr bewusst mit der Natur umgehen. Die fahrlässige oder auch die vorsätzliche Brandstiftung spielt hier eine weit, weit untergeordnete Rolle gegenüber anderen Ländern. Die Wälder sind gut erschlossen, die Feuerwehren kommen auch mit ihren großen Fahrzeugen in den meisten Fällen relativ rasch in die Wälder rein, so dass wir hier noch auf der sicheren Seite liegen. Allerdings eines der Plus-A's hier in Deutschland wird tatsächlich verdient durch ein sehr systematisches Frühwarnungssystem des Deutschen Wetterdienstes. Sie finden das regelmäßig im Fernsehen, es gibt eine Webseite, es wird aufgeklärt, wie gerade zu diesen heißen Tagen, wo es trocken und heiß ist. Also ich denke mal, dass insgesamt die gesamtgesellschaftliche Verantwortung dazu führen kann, auch wenn man gar keine große Spezialisierung in der Waldbrandprävention und Bekämpfung hat, dass in einem Land vielleicht das Feuer dann doch nicht die Rolle spielt wie woanders.
Herr Goldermann, ganz kurz am Schluss noch eine Frage. Sie sind Pyrologe. Was ist denn der Unterschied zum Pyromanen? Ist das ein schmaler Grat?
Oh, das ist ein sehr schmaler Grat, das kann ich Ihnen sagen. Die meisten meiner Kollegen und ich selbst, wir zählen uns zu all denjenigen, die mit dem Feuer arbeiten, auch mit dem Feuer leben. Das ist ja eigentlich unser Beruf, nicht nur akademisch, sondern wir tun das ja in der Praxis. Zum Beispiel, wenn wir kontrollierte Brände zum Zwecken des Naturschutzes legen, überall hier in Deutschland und Mitteleuropa, naja, dann kommt man hin, arbeitet mit dem Feuer, lernt mit dem Feuer zu leben. Ja, dann muss ich sagen, riecht das auch mal ganz angenehm und gut. Ja, das ist nicht nur alles immer so ganz negativ und dann fragt man sich immer mal selbst, naja, ist das alles noch ganz neutral, was du da machst oder spielen da die Emotionen nicht auch eine Rolle?
Ja. Okay, Johann Georg Goldammer war das von der Universität in Freiburg. Haben Sie vielen Dank und auf Wiederhören. Feuersbrünste, wir haben es gerade erfahren, sind meistens von uns selbst gemacht, weil wir es nicht verstanden haben, dass man bestimmte Dinge, zum Beispiel bei Bebauung von Landschaften, schlicht und einfach nicht tun sollte. HR2 Kultur, der Tag. Das mag für die Feueropfer überall in Europa überhaupt nur ein ganz schwacher Trost sein. Deutlich wurde aber bisher, katastrophale Feuer legten auch politische Schwächen bloß. Oftmals aber ohne Konsequenzen. Erinnern Sie sich, 2007 wurde Griechenland von einer großen Feuersbrunst heimgesucht.
Das Feuer ist außer Kontrolle. Kein Flugzeug, kein Hubschrauber da. Sie warfen ein paar Mal Wasser ab und jetzt sind sie verschwunden. Es brennt überall in den Dörfern rund um Olympia. Die Feuerwehren am Boden und in der Luft reichen nicht. Hier sind so viele Brandherde. Wir brauchen mehr Hilfe.
Bitte, bitte schickt die Feuerwehr. Die Dörfer, die Leute und die Kinder sind in Gefahr. Wir haben keine Zeit zum Reden. Eine biblische Katastrophe. Vom Staat sieht man nichts. Nur die lokalen Behörden tun etwas.
Jetzt begrüße ich am Telefon jemanden, der auch diese Feuer 2007 in Griechenland erlebt hat. Und das ist Petros Makaris, Schriftsteller. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben die Brände 2007 in Erinnerung. Damals waren es 19.000 Feuerwehrleute und 5.000 Freiwillige, die versucht haben, diese Brände zu löschen. Warum hat man damals die Gefahr nicht klar genug erkannt?
Bitte?
Warum hat man damals die Gefahr, die davon ausging, nicht klar genug erkannt?
Das ist immer so, weil es ja kein Feuerwarnsystem gibt in Griechenland, das existiert nicht. Und einerseits, andererseits ist der Staatsapparat so träge, dass er nicht sofort reagieren kann.
Und heute hat sich das verändert?
Die große Frage während der Brände 2007, wie spät hat das Staatsapparat und die Regierung haben sie darauf reagiert?
Vielerorts, Herr Makaris, wurde der Notstand ausgerufen. Ist es nur eine Metapher dafür, wie ernst es um Griechenland damals schon stand?
Es war schon, sagen wir, ein Zeichen, dass dieser Apparat nicht funktionsfähig war. Das haben wir während der Brände und nach der Brände feststellen müssen. Und trotz der, sagen wir, der Ausrede der damaligen Regierung wusste doch jeder Durchschnittsgrieche, dass mit diesem Apparat Staatsapparat was nicht in Ordnung ist. Das war die erste, das erste Bewusstsein, das wir bekommen haben, dass das nicht funktioniert hat.
Damals war es ja auch so, dass die Peloponnes schon fast komplett abgebrannt waren und erst dann hat sich der Staat doch langsam entschlossen, etwas zu tun.
Ja.
Und auch dann.
Sie haben, das ist ja immer also ein Problem. Sie haben die Lage unterschätzt. Man muss davon ausgehen, dass jedes Jahr im Sommer in Griechenland irgendwo brennt.
Und Hilfe.
Das sind in der Regel nicht so große Brände, das sind kleinere Feuer. Und man sagt immer, naja, aber wir kriegen das schon hier mit unserer Feuerwehr. Nun haben sie aber die Lage auf dem Peloponnes total unterschätzt. Und als sie mal den Ernst der Lage begriffen hatten, dann war es einfach zu spät.
Ist denn das, was wir jetzt von Ihnen gehört haben, auch über die Ereignisse im Jahr 2007 und was Sie erinnern, das waren Vorboten für die aktuelle Krise?
Ja, das stimmt. Das stimmt, dass es so war. Und es stimmt auch, dass wenn wir heute als Land Hilfe brauchen, da haben wir auch schon damals die Hilfe von ausländischen Feuerwehrleuten gebraucht. Dann musste man feststellen, dass die Hubschrauber nicht da sind, dass die Feuerwehrwerke, also Flugzeuge nicht funktionieren und keinen Service hatten. Alle Pannen, die dieser Staatsapparat hatte, wurde einfach bloß zutage gestellt.
Glauben Sie, dass es Griechenland mal schafft, eine ordentliche Feuerwehr auf die Beine zu stellen?
Man hat einiges nach den Bränden, man hat das einiges unternommen. Aber es geht ja nicht nur darum, es geht auch, sagen wir, um das Bewusstsein der Leute selbst. Einerseits, man macht ja total, sagen wir, widersprüchliche Dinge. Man weiß in Griechenland, dass viele von diesen Bränden Brandstiftungen sind. Und zwar, um Grundstücke zu gewinnen. Die Grundstücke werden dann nicht, sagen wir, freigegeben von der Regierung, aber man baut illegal. Und nach einigen Jahren kommt irgendein Umwelt- oder Bauminister und legalisiert diese Raubbauten. Und wenn man das weiß, dann brennt es wieder im nächsten Jahr. Das ist die eine, sagen wir, Seite. Die zweite, sagen wir, Alternative ist, dass viele Bauern, wenn es ein bisschen starken Wind gibt, da denken sie, ich stecke noch ein kleines Feuer und dann brennt ein bisschen neben meinem Acker und dann damit kann ich noch ein bisschen der Erde dazu gewinnen.
Und dann kriegt man einen Versicherungsbetrag.
Und dann gerät das Ganze außer Kontrolle. Und man kann es einfach nicht mehr, sagen wir, kontrollieren.
Das war Petros Makaris, Schriftsteller in Griechenland. Vielen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören. Die griechischen Flächenbrände, so wie wir es auch gerade von Herrn Makaris gehört haben, als Vorbote auch der Finanzkrise, sicherlich auch das. Es gab andere Zeichen, die ebenfalls in Griechenland ignoriert wurden. Die Feuersbrünste mögen auch in der Vergangenheit weitflächig gewesen sein. Die Metaphern von Liebe und Freudenfeuer, die ließ aber die Dichter niemals in Ruhe. Paula Ludwig.
Ich habe ein Feuer angezündet. Ein großes Feuer, ein Freudenfeuer, auf meinem lieblichsten Hügel, von meinem schönsten Besitz. Mein Leib ist die Brandstelle, mein Herz das Glutbecken. Meine Blumen sind seine Speise, meine Büsche, meine Bäume sein Lodern. Meine Vögel stürzen in seine Flammen, meine Rehe, meine Hirsche verbrennen, meine Wälder enttanzen. Die Fülle meiner Erde nimmt es dahin. Aber die unten wohnen. Sie wachen auf und rufen, ein Feuer brennt. Sie gehen heraus aus ihren Hütten, sie wandeln einher in seiner Wärme. Ein rosiger Schein umkleidet ihre dunklen Gestalten.
Paula Ludwigs dichterische Sicht auf das Feuer und die Leidenschaft natürlich. HR2 Kultur, der Tag. Im übertragenen Sinn wird immer wieder auch bei fiskalischen Fragen von Feuer oder auch Brandmauern gesprochen. Auch das spielt eine Rolle im August dieses Jahres, der wahrscheinlich noch mehrere große Eurofeuer anzünden wird, denn Feuer steckt an. Judith Kösters über die Brandstifter an den Finanzmärkten.
Wenn es auf den Feldfinanzmärkten brennt, meine Damen und Herren, dann muss gelöscht werden. Auch wenn es sich um Brandstiftung handelt. Danach müssen die Brandstifter allerdings anschließend gehindert werden, so etwas wiederzumachen. Die Brandbeschleuniger müssen verboten werden und es muss für einen besseren Brandschutz gesorgt werden.
Oktober 2008. Per Steinbrück, damals noch deutscher Finanzminister, verteidigt die Krisenpolitik der Bundesregierung. Gerade war in den USA die Investmentbank Lehman Brothers in die Luft gegangen. Und auch bei den europäischen Banken ging die Angst vor einem Flächenbrand um. Denn auch sie merkten plötzlich, dass sie jede Menge hochbrennbare, sogenannte verbriefte Immobilienkredite in den Büchern hatten. Die Bundesregierung löschte vorsorglich mit dem Finanzmarktstabilisierungsgesetz und hunderten Milliarden Euro Steuergeldern für die deutschen Banken. Seitdem wissen wir, wie leicht brennbar Finanzprodukte sind. Dabei dürfte in der Finanzbranche eigentlich ja schon lange nichts mehr anbrennen. Papiergeld spielt keine Rolle mehr, der Handel mit Geld läuft über Computersysteme und auch Wertpapiere werden rein virtuell ausgegeben. Strukturierte Kredite hießen jene heißen Wertpapiere, mit denen die Banken in den Jahren bis 2008 so viel Geld verdienten. CDOs, Collateralized Debt Obligations oder ABS, Asset-Backed Securities. Wer hätte darauf kommen sollen, dass hinter vielen dieser komplizierten Produkte gar kein realer Wert steckte, sondern nur heiße Luft? Die Finanzaufsicht, also die Finanzbrandschutzbehörden in den verschiedenen Ländern, jedenfalls nicht. Auch der TÜV der Finanzwelt, die Ratingagenturen, hatten ihnen ohne Bedenken regelmäßig das Label sicher und feuerfest verpasst. Genauso wie in Deutschland löschten auch in anderen Ländern die Regierungen die Brände im Finanzsystem mit Steuergeldern. Zum Beispiel in Irland. Dort waren die Probleme der Banken allerdings so groß, dass sich der Staat als Feuerwehr übernahm. Aus der Bankenkrise wurde die Staatsschuldenkrise. Auch in anderen Ländern brannte es längst. Griechenland, Portugal, Spanien, Italien, sie alle bekamen an den Märkten bald nur noch zu kaum tragbaren Konditionen Geld. Griechenland, Portugal und Irland schlüpften unter den Rettungsschirm der EU. Seitdem leihen sie sich Geld von ihren europäischen Nachbarn und sind so unabhängig vom Markt. Und von den Anlegern und Spekulanten, die nur auf den nächsten Brandfunken warten. Der Rettungsfonds wird so zu einer Art Brandschutzmauer, die möglichst hoch sein muss, um möglichst gut zu wirken. OECD-Generalsekretär Angel Gurría forderte im Frühjahr 2012 die Mutter aller Brandschutzmauern.
The mother of all firewalls should be in place.
Die Mutter aller Brandschutzmauern sollte bereitstehen, stark genug, hoch genug, einfach groß, damit keiner mehr auch nur versucht, zu spekulieren oder zu testen, ob sie stark genug ist.
Idealerweise soll der Rettungsfonds ESM Brände also gar nicht erst entstehen lassen oder sie zumindest lokal eindämmen. So verteidigt auch CDU-Politiker Wolfgang Bosbach die Rettungspolitik der EU.
Man muss doch für einen Fall Vorsorge treffen, auch wenn man sich diesen Fall natürlich nicht wünscht. Wenn die Feuerwehr mit besten Geräten ausgestattet wird, dann steht doch dahinter nicht der Wunsch, dass es bald brennt, sondern dass es erstens nicht brennt, aber dann, wenn es brennt, müssen wir optimal gewappnet sein, damit wir diesen Brand schnell löschen können und damit er nicht auf Nachbargebäude übergreift.
Es gilt aber auch, ein Rettungsfonds, der aus Steuergeldern gespeist ist, ist per Definition endlich. Und was ist schon eine Feuerwehr wert, der das Wasser auszugehen droht? Die Europäische Zentralbank, die EZB dagegen, verfügt praktisch über ein unendliches Wasserreservoir. Im Zweifelsfall kann sie neues Geld einfach drucken. Wenn sie diese Möglichkeit gezielt einsetzt, kann die EZB den großen Flächenbrand Eurokrise in den Griff bekommen, sagen die einen. Wenn sie es übertreibt, sagen die Skeptiker, dann herrscht bei uns bald Überschwemmung, sprich Inflation.
Judith Kösters berichtete, und damit zeigt sich, wie nahe die Vergleiche von Überschwemmung und Feuersbrunst zusammenliegen. Um die Vorbeugung von Feuerkatastrophen ging es auch in Berlin. Hier wurde der Bau des Flughafens Willy Brandt um einige Monate, möglicherweise sogar Jahre verschoben. Und zwar war der Grund, dass elementare Brandschutzvorschriften nicht beachtet wurden. In Berlin begrüße ich jetzt Constanze von Bullion von der Süddeutschen Zeitung. Sie sind Korrespondentin für Berlin und Brandenburg. Frau Bullion, was ist da eigentlich passiert? Ist das der einzige Grund, warum die Eröffnung des Flughafens nun stetig verschoben wird?
Also es gibt inzwischen in Berlin eine ganze Reihe von Problemen und sie kommen nach und nach ans Licht. Es ist ja wirklich, das muss man der Ehrlichkeit halber dazu sagen, so dass auch wir Journalisten da zum Teil im Dunkeln tappen, was da eigentlich alles schiefgegangen ist.
Darf ich da mal ganz kurz nachhaken? Also das heißt erstmal, dass das überhaupt nicht transparent gehandhabt worden ist. Jetzt gibt es wahrscheinlich ein ganzes Konglomerat an Gründen, warum der Flughafen nicht eröffnet worden ist. Aber ein Dollpunkt soll wohl der Brandschutz sein.
Das ist das allergrößte Problem und auch eingeweihte Leute, die da beschäftigt sind, sagen, sie wissen bis heute nicht, wie das zu lösen ist. Es geht da in erster Linie um die Entrauchungsanlage. Das muss man sich so vorstellen, wenn ein Flughafen brennt, binnen Sekunden muss der Rauch aus dem Terminal abgesaugt werden. Und nach meiner Information ist es so, dass ein kilometerlanges Kanalsystem gebaut worden ist, wo der Rauch aus dem Terminal in das Untergeschoss des Terminals des Flughafens gepumpt wird und dann hinaus aufs Flugfeld. So eine Anlage gibt es bisher in Deutschland nirgendwo und meines Wissens auch in ganz Europa nicht. Es ist ein sehr ambitionierter Entwurf von dem Architekten oder den Architekten. Inzwischen wird es auch kritisiert, weil viele sagen, das ist so kompliziert, dass es gar nicht zu bauen ist. Aber es wurden natürlich auch von den zuständigen Leuten Überwachungsmaßnahmen versäumt.
Also, dass man vielleicht Pionierleistungen dort vollbringen wollte, es aber dann nicht geschafft hat, sowas müsste doch vielleicht vorher mal aufgefallen sein.
Es ist auch aufgefallen. Es gibt, das ist inzwischen schon bekannt geworden, Controlling-Berichte. Das sind also Firmen, die das Baugeschehen auf der Baustelle zu überwachen haben, die seit 2010 immer wieder Mängel mit dem Brandschutz angemeldet haben und auch immer wieder gesagt haben, die Entrauchungsanlage funktioniert nicht. Es ist aber im Aufsichtsrat, der diese Berichte durchaus gelesen hat, keiner näher drauf eingegangen und hat mal gesagt, also jetzt erscheint hier auf der Seite zum fünften Mal das Wort Entrauchung, können wir da mal eine Sonderuntersuchung einleiten oder irgend sowas, das haben die nicht gemacht.
Und beinahe wäre der Flughafen hier eröffnet worden.
Ja, das ist das Schlimmste dran. Wir stellen uns jetzt hier manchmal alle vor, wie es eigentlich gewesen wäre, wenn man da auf Teufel komm raus das Ding eröffnet hätte. Gott sei Dank gibt es da Behörden, die da im letzten Moment auch noch wahrscheinlich die Genehmigung verweigert haben oder verweigert hätten. Aber soweit ist es ja Gott sei Dank nicht gekommen. Aber es wäre überhaupt nicht machbar gewesen, den Flughafen in diesem Zustand zu eröffnen.
Frau von Bouillon, wir kommen gleich nochmal auf genau dieses Thema zurück. Jetzt schauen wir nochmal auf ein Ereignis, das doch schon ein paar Jahre zurückliegt. Am 11. April 1996 brannte es im Düsseldorfer Flughafen. Eine Stunde nach der Entdeckung dieses Brandes erst kam die Feuerwehr. Leider Gottes musste man dann feststellen, dass es 17 Tote und 88 Verletzte gab. Hat dieses Ereignis vielleicht auch ein grundsätzliches Neudenken mal ausgelöst, wie man Flughäfen zu bauen hat?
Ja, mit Sicherheit und ja auch zu Recht. Wenn man da zurückguckt, es ist erschreckend, wie der Düsseldorfer Flughafen gebaut war. Und das durfte und sollte den Berlinern natürlich nicht passieren. Das ist ihnen aber eigentlich erst so im Laufe der Bauphase so richtig aufgegangen, was das eigentlich für Konsequenzen hat. Man hat dieses ganze Brandschutzproblem enorm unterschätzt. Und es hat sich eben leider keiner selbstständig da verantwortlich für gesehen und gesagt, wir gucken da nochmal genauer nach. Es ist inzwischen so, dass diese Brandschutzanlagen sehr, sehr kompliziert sind und sehr kompliziert sein müssen, um genau solche Katastrophen wie in Düsseldorf zu vermeiden.
Frau von Bouillon, wenn solche Begriffe fallen wie, das ist alles wahnsinnig kompliziert und man kann es kaum noch verstehen, das macht mich zumindest immer sehr skeptisch. Geht Ihnen das nicht auch so, dass wenn Sie Recherchen betreiben, genau zu diesen Brandschutzanlagen am Flughafen Willy Brandt und Sie sehen, das hat vorne und hinten nicht geklappt, es gab keine Transparenz, der Aufsichtsrat, der ja nun unbedingt nicht gerade mit eine Geheimwissenschaft konfrontiert war, der wusste auch nicht mehr, wie er zu entscheiden hatte. Nahm man hier gegebenenfalls, und das ist meine Frage an Sie, sogar Mängel in Kauf in den Brandschutzmaßnahmen, um den Flughafen politisch dann doch letztlich durchzusetzen?
Also soweit ich weiß, ist man da ein großes Risiko eingegangen. Es wurde zum Beispiel geplant, als sich schon in den letzten Monaten herausstellte, schon im Ende des letzten Jahres, dass diese Brandschutzanlage nicht automatisch funktioniert, dass man zum Beispiel Leute hinstellt, man muss sich da wahrscheinlich irgendwelche Hartz-IV-Empfänger vorstellen, die also von Hand die Türen aufmachen, wenn es brennt. Das finde ich hochgradig verantwortungslos. Man stelle sich vor, es bricht tatsächlich ein größeres Feuer aus auf einem Flughafen. So ein Türöffner rennt im Zweifelsfall dann auch weg. Da sind dann unter Umständen hunderte von Menschen eingeschlossen, die da nicht mehr rauskommen. Das sind entsetzliche Szenarien und mir ist völlig unerklärlich, wie auch nur einer der Verantwortlichen das hat durchwinken können.
Unverantwortlichkeit und potenzielle Fahrlässigkeit?
Ja, so sehe ich das. Das weisen die Verantwortlichen natürlich alle weit von sich, behaupten, die Geschäftsführung sei nur schuld. Man habe sie da nicht richtig informiert. Die Wahrheit ist, es hat keiner nachgebohrt. Sie haben es auch gar nicht genau wissen wollen bis zuletzt. Und ich glaube, dieses Dogma, dass dieser Flughafen im Juni diesen Jahres eröffnet werden musste, was Klaus Wowereit ja quasi mit seinem persönlichen Schicksal verbunden hat, das stand über allem und da hat man eben dann auch mal zwei Augen zugedrückt.
Ganz kurzer Blick nach vorn. Wird der Flughafen überhaupt noch eröffnet werden? Es gibt ja inzwischen schon Stimmen, die sagen, reißt es lieber ab, weil es sowieso nicht zu leisten ist, vor allen Dingen nicht bei den Brandschutzmaßnahmen.
Nein, also das halte ich ehrlich gesagt für Unsinn. Das sind dann so immer in der Aufregung der Debatten alle möglichen Vorschläge. Es gibt auch viele, die hängen sehr am Flughafen Tegel und sehen da nun Hoffnung, den irgendwie für alle Ewigkeit zu erhalten. Es steht für mich außer Frage, dass dieser Flughafen eröffnet werden muss. Berlin und Brandenburg brauchen diesen Flughafen, ganz Ostdeutschland braucht ihn. Das Geld muss leider fließen, aber es muss eben kontrolliert fließen. Es muss darauf geguckt werden, wo sind die Mängel, sind sie abgestellt und dann erst gibt es Geld von Bund und Ländern und nicht einfach in so ein Moloch jetzt blindlings Geld reinpumpen. Das ist meiner Ansicht nach erneut verantwortungslos.
Mit Christiane von Bouillon sprach ich vor unserer Sendung. HR2 Kultur der Tag. Europa im August 2012, eine Zeit der Brände und im übertragenen Sinne auch der hohen Temperaturen. In Berlin bis zur Perfektion vorgeführt beim Bau des Flughafens Willy Brandt. Der Dichter Christian Morgenstern wusste allerdings weit mehr mit Flammen, Feuer und Hitze anzufangen, als wir uns das überhaupt vorstellen können.
So sterben zu müssen, auf einer elenden Kerze, tatenlos, ruhmlos, im Atemchen eines Menschleins zu enden. Diese Kraft, die ihr alle nicht kennt, diese grenzenlose Kraft, ihr Nichtse! Komm doch näher, du schlafender Kopf! Schlummer, der du ihn niederwarfst, ruf doch dein Brüderlein tot! Er soll ihn mir zuschieben, den Lockenkopf! Ich will ihn haben, haben! Sieh, wie ich ihm entgegenhungere! Ich renke mir alle Glieder nach ihm aus! ein wenig noch näher, näher, ein wenig. So, jetzt vielleicht, wenn's glückt. Ach, du Hund! Er will erwachen. Still, still. So ist's noch besser. Der Pelz am Mantel. Der Pelz, der Pelz. Hinüber, hinüber. Ah, fass ich dich, hab ich dich. Hab ich dich, Brüderchen. Pelz, Brüderchen, hab ich dich. Aha, hilft dir nichts. Werde ich nicht mehr. Mein bist du jetzt. Hand weg, Wasser weg. Mein bist du jetzt. Wasser weg. Wart, da drüben ist er auch noch für mich. So, den Vorhang hinauf. Fängst mich nicht mehr. Tuch, Tuch, jetzt bin ich Herr. Siehst du, jetzt breite ich mich ganz gemächlich im Zimmer aus. Lass doch den Wasserkrug, lass doch das Hülfgeschrei. Bis Sie kommen, bin ich schon längst in den Betten und Schränken. Und dann könnt ihr nicht mehr herein. Und ich beiß in die Balken der Decke die dicken, langen, braunen Balken und steig in den Dachstuhl und von einem Dachstuhl zum anderen Dachstuhl. Und irgendwo werde ich wohl Stroh finden und Öl finden und Pulver finden. Das wird eine Lust werden. Das wird ein Fest werden. Und wenn ich die Häuser alle zernichtet, dann wollen wir mit Wäldern die Fische in den Flüssen kochen. Und ich will euch hinauftreiben auf die kältesten Berge. Und da droben sollt auch ihr meine Opfer werden, sollt ihr meine Todesfackeln werden. Und dann wird alles still sein. Und dann...
Tja, von wem das war, das verraten wir jetzt noch nicht, aber gleich. Zuerst möchte ich begrüßen Dr. Jochen Gartz, Sie sind Chemiker, guten Abend.
Guten Abend.
Und Sie sind auch Autor des Buches »Vom griechischen Feuer zum Dynamit – Eine Kulturgeschichte der Explosivstoffe«. Herr Gartz, wenn Sie sich mit Feuerwerk und mit Feuer und Zündelei beschäftigen, dann ist das für Sie eine große Freude, so wie das auch für Händel eine Freude war, die Feuerwerksmusik zu komponieren.
Ja, ich würde sagen, das ist für die meisten Menschen eine große Freude und irgendwie steckt das auch als Urtrieb drin. Schon vor langer Zeit haben Menschen also Kirchenfenster, Edelmetalle, Freudenfeuer und Ähnliches auf sich einwirken lassen und folgerichtig entwickelte sich dann später auch die Pyrotechnik, also die Feuerwerkerei.
War denn das daran gekoppelt, dass ja doch die Kriege heftiger wurden, dass die Nutzung von Dynamit für kriegerische Auseinandersetzungen, schließlich auch zum Schießen, Schwarzpulver und so weiter, entwickelt werden musste und dann kam erst das Feuerwerk oder war es genau andersrum?
Es war parallel. Also ab 1326 wurden also erste primitive Kanonen und andere Büchsen benutzt und etwa ab 1379 sind die ersten Feuerwerke aus Italien bezeugt. Vorher war es also die Kriegsfeuerwerkerei oder Ernstfeuerwerkerei und dann nannte man den Namen Lustfeuerwerkerei als Pyrotechnik. Und etwa 1509 waren die ersten Feuerwerke auf deutschem Boden und zwar von dem Fuggers in Augsburg.
Also zuerst hat man sich beschossen und danach hat man mit Feuerwerk gefeiert.
Ja, natürlich hat man aber vorher auch schon Freudenfeuer gemacht und sowas. Aber auffällig ist, dass das Kriegerische in dieser Richtung zuerst war.
Warum glauben Sie, gehört das Zündeln zu den großen menschlichen Passionen?
Tja, das ist die Frage. Also generell sind das ja doch eindrucksvolle Sinnesreize. Und das Feuer hat zweifelsohne auch viel bewirkt. Und gleichzeitig hat es auch Schrecken verursacht. Blitzschläge und sowas wurden früher den Göttern zugeschrieben und natürlich hat man dann versucht, das nachzumachen und es ist generell ein starker Sinnesreiz und ich erinnere mich, dass ich als Kind auch faszinierend die Blitze angesehen habe und da kommt das dann.
Feuerwerke waren ja auch immer frei, um die für politische Zwecke zu nutzen. Erinnern Sie sich da an welche?
Ja, ne, das ging schon zeitig los. Also im Barock waren das also Fürstendemonstrationen, also auch vorher schon bei Elisabeth I. In England, dann hatten die Päpste sehr häufig Feuerwerke gezeigt. Das war also eine ADEZ-Repräsentation und dann ging es langsam im 19. Jahrhundert durch Veränderung im kleineren Maßstab, dann aber auch wieder politische Ereignisse aller möglichen Sachen, also Wiedervereinigungsjahrtausendwende oder russische Militärparaden, sowas ist also sehr vielseitig gebraucht und missbraucht worden.
Herr Gartz, ich hatte ja darauf hingewiesen, dass Sie Chemiker sind. Haben Sie schon mal Feuerwerkskörper selber gebaut?
Ach ja, wie wir 14 waren, haben eigentlich alle, das ist 40 Jahre her, alle Chemiestudenten Pyrotechnik gemacht, auch mit Ernsthaftigkeit, da ist auch nichts passiert. Und später habe ich dann an der Hochschule auch Studenten dann in Schauvorlesungen diverse bengalische Mischungen, Knall und Ähnliches gezeigt.
Könnten Sie uns das mal ganz knapp erklären, wenn man eine bengalische Mischung haben will, wie man das macht? Was sind die Zubehörteile dazu?
Also im Vergleich zu den Bränden, die Sie bis jetzt besprochen haben, ist es ja so, dass im Feuerwerkskörper also Salze enthalten sind, die Sauerstoff selbst abgeben und ein Brennmittel. Das heißt, es ist alles vorhanden wie in Explosivstoffen. Auch, wir brauchen also von draußen keinen Sauerstoff. Es wurden also zum Beispiel Aluminium oder Kohlenstoff zusammengemischt mit sauerstoffabgebenden Salzen wie Salpeter oder andere. Das bekannte Schwarzpulver, was auch heute noch die Grundlage ist, besteht ja aus Kali, Salpeter, Schwefel und Kohlenstoffen, ist im Prinzip ja schon fast 1000 Jahre bekannt. Ja.
Woher kommt denn das eigentlich, dass heute fast alle Feuerwerkskörper, wenn wir sie zu Silvester kaufen, aus China kommen? Ist eine Preisfrage.
Ist eine Preisfrage und hat nicht unmittelbar dazu zu tun, dass es von dort herkommt. Alle paar Jahre lesen Sie über katastrophale Arbeitsschutzbedingungen, dass also wieder eine chinesische Fabrik in die Luft geflogen ist.
Genau.
Also, es ist also eine blanke Preisfrage, während zum Beispiel aus Japan eben mittlerweile in den letzten Jahrhunderten sich eine hohe Kunst herausgebildet hat. Ja, also bei China, das sind Massenprodukte und der Arbeitsschutz ist auch nicht besonders gut.
Stellen Sie denn vielleicht fest, dass bei einer neuen Generation, die doch eher so im Internet vielleicht sich auskennt als vielleicht im Zündeln von Feuerwerken, dass die vielleicht ein anderes Verhältnis dazu haben, dass sie sagen, das ist doch alles Umweltverschmutzung, was soll die ganze Knallerei und Ballerei, es wird viel Geld ausgegeben für nichts und wieder nichts.
Ja, das taucht natürlich jedes Jahr auf. Es wird von 100 Millionen oder mehr gesprochen, die da verballert werden. Und ich persönlich finde auch, dass also zum Beispiel diese Vierschussaggregate in den letzten Jahren mächtig dazugekommen sind, die also wirklich mehr verschmutzen. Aber ich prophezeie mal, dass diese Sitte oder Unsitte weiter bleiben wird.
Also, es wird weiter Feuerwerke geben und Sie haben auch Ihren Spaß daran, Herr Gartz.
Ja, und ich möchte noch dazu sagen, es ist also ab 1900 etwa sind erst die ganzen Farbeffekte hinzugekommen durch verschiedene Salze. Das gab es früher nicht. Im Barock wurden also riesenhafte Knallereien und Lichtblitze gemacht, aber die eigentlichen Farben, gelb, grün, blau und so weiter, kamen erst etwa ab 1800 rum.
Das war vielen Dank, Herr Dr. Joachim Gartz. Vielen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören. Die ultimative Prävention für alle möglichen Feuersbrünste, so wie wir sie hier heute angesprochen haben, scheint es nicht zu geben. Weder bei den eigentlichen Brandherden noch in der Politik oder Wirtschaft. Da hüte sich, wer mit Feuer spielt. Und damit vielen Dank fürs Zuhören im Studio über Westphal und tschüss.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.